Ich möchte herzlich begrüßen zu unserer Pfingstkonferenz. Sie ist recht kurz, früher war sie länger, aber umso mehr sind wir konzentriert auf diese Stunden und Tage. Der Herr möge uns leiten mit seinem Geist und uns segnen. Wir beginnen diese Stunde mit 446. Vater in Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir wieder beisammen sein dürfen, eine Schar, die dir gehört, die du berufen hast in deine Nachfolge, die du berufen hast in die Kindschaft, und du hast uns deinen Geist gegeben, den Geist des Herrn. Wir danken dir, dass wir auch in diesen Tagen mit dir verbunden sein dürfen, dein Wort hören und aufschlagen dürfen, und dich hören dürfen. Herr Jesus Christus, du bist in unserer Mitte. Nimm unseren Dank für deinen Segen. Amen.
Amen. Liebe Geschwister, wir können uns nicht genug freuen. Alle Zeit, aber im Herrn. Da geht's. Pfingsten im Deutschen eine schlechte Bezeichnung. Griechisch Pentekoste heißt einfach der 50. Tag. Da sind die Franzosen treuer, Pentecôte, die Engländer auch, ja, die haben noch eine große Abänderung getroffen, ein Sonntag des Lichtes. Nicht schlecht, aber ja. Der 50. Tag. 7 mal 7 plus 1. Ja, Bruder Mul, das wissen wir schon lang. Spielte ein 40. Tag, also 10 Tage vor dem 50. auch eine Rolle im Leben Jesu. Nichts Geringeres als Himmelfahrt. Und während diesen 40 Tagen erschien er immer. Also nicht nur die Berichte, in denen die Personen genannt werden, denen er erschienen ist, wie zuerst an Maria Magdalena am Grab. Sie meint, es sei der Gärtner. Das war gar keine schlechte Meinung von ihr. Das war sogar der Obergärtner, der ein Paradies gebaut hat und die ganze Schöpfung in einen Paradiesgarten Gottes verwandeln wird. Ausgangspunkt Passa, Schlachten des Lammes, anschließend 7 Tage ungesäuerte Brote, nur die durften gegessen werden nach Passa, Schlachten eines Lammes, Darbringung einer Erstlingsgarbe von Gerste, erste Festordnung, die der Apostel Paulus für uns beschlagnahmt hat, und zwar im Heiligen Geiste, richtig. Die Einzelbeschreibungen dieses ersten Festes sind fast alles Worte, die der Apostel Paulus braucht. Bis und mit, als er in seinem letzten Brief an Timotheus schreiben durfte oder musste, die Zeit meines Abscheidens ist herangekommen, schon werde ich als Trankopfer gesprengt über meinen Dienst. Und in dieser Beschreibung des Passafestes mit den ungesäuerten Broten anschließend ist das auch eines der letzten Worte, noch ein Trankopfer kommt dort in Frage. Und dann soll die Erstlingsgabe von Gerste, soll der Priester auf seine Arme nehmen und vor dem Herrn weben, wie auf einem Webstuhl. Was war denn der Apostel Paulus vom Beruf? Teppich- und Zeltweber. Der saß Tag und Nacht an seinem Webstuhl und hat die kommenden Geschwister, ja, meistens ja Säuglinge in Christo, die eben durch ihn zum Glauben gekommen waren, während seiner Arbeit im Geist, in der Fürbitte, ins Herz Gottes hineingeboren. Und dann kamen sie mit ihren Nöten, er sitzt am Webstuhl, haben mit Tränen ihre Not ihm erzählt und er antwortet seinerseits auch mit Tränen. Ihr wisst, wie ich euch alle Tag und Nacht arbeitend mit meinen Händen für mich und meine Genossen euch mit Tränen ermahnt habe. Und da ihr uns sehr lieb geworden seid, haben wir euch nicht nur Wort Gottes verkündet, sondern wir haben euch gepflegt wie eine nährende Frau den Säugling und außerdem Worte Gottes, das wir euch verkündet haben, haben wir unsere eigenen Seelen euch mitgeteilt. Unsere eigenen Seelen. War das dann ein guter Psychiater, der einem weinenden Säugling in Christo seine eigene Seele darreicht? Das hat ja Christus in vollkommener Weise gemacht. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, wo alle Seelen der Menschen schon verhaftet waren, die gestorben sind, im Totenreich unter seine Gewalt gekommen sind, hat er seine Seele gegeben als Lösegeld. Mit der Vorausabmachung, wenn ich das tue, was du verlangst, Satan von Christus, meine Seele in deine Gewalt gebe, hast du mir geschworen, ich rede jetzt alles biblische Worte, die wir meistens nicht kennen, hast du mir geschworen, dass alle anderen Seelen, die jetzt noch in deiner Gewalt sind, frei gibst, frei entlässest. Er sagt, das genügt mir. Satan überlegte, oder ihm war klar, wenn die Seele des heiligen Gottes, des einzig aus Gott gezeugten und aus Gott geborenen Sohnes, in meiner Gewalt ist, wie war die weitere Überlegung, dürfen wir überhaupt so reden, Bruder Muhl? Jawohl, denn es steht geschrieben, Seine Methoden sind uns nicht unbekannt. Also die sind uns sehr bekannt. Wenn die Seele des einzig gezeugten Sohnes Gottes in meiner Gewalt ist, dann habe ich ja den seinen Vater auch in meiner Gewalt. Und so weiter und so weiter. Seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Ich schließe diesen Zusammenhang. Wir haben euch unsere eigenen Seelen dargereicht, Paulus, an die Thessalonicher. Ja, da haben die Elberfelder nicht gewagt, genau zu übersetzen, und haben dann übersetzt, unser eigenes Leben mitzuteilen. Das ist viel vernünftiger, nicht? Ja, viel vernünftiger, aber blöder. Nicht? Das, was hier steht im griechischen Text, ist gewaltig. Warum? Weil in Jesaja 58 Gott in Bezug auf das Volk Israel etwa 7 Punkte anführt, wo wir sagen, ja, so eine Haltung, ein Punkt schöner, erfreulicher als der andere, nur steht als Einleitung in diesem Kapitel: Menschensohn, tue dem Hause Israel seine Übertretungen kund und seine Sünden. Alles wunderbare Dinge. Und dann kommt ein großes Aber. Aufschlagen. Jesaja 58, es lohnt sich. Also unser Thema, ja nicht vergessen, kein geringeres als der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Jesaja 58. Lesen wir ganz schnell Vers 1. Rufe aus voller Kehle. Halte nicht zurück. Erhebe deine Stimme gleich einer Posaune und tue meinem Volke seine, was? Übertretungen kund. Und dem Hause Jakob seine Sünde. Und doch, erstens, fragen sie, die Söhne Jakobs, nach mir, Tag für Tag. Und zweitens, begehren sie, meine Wege zu kennen. Wunderbar. Drittens, gleich einer Nation, welche Gerechtigkeit übt, und viertens, das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat. Fünftens, fordern Sie von mir Gerichte der Gerechtigkeit, und sechstens, begehren das Herannahen Gottes. Also 6 Punkte. Beneidenswertes Zeugnis. Das sind ja fast alle 6er. Also bei uns in der Schweiz ist 6 das Beste, nicht? In Deutschland das 1. Und jetzt. Sprechen Sie, warum haben wir gefastet? Und du hast es nicht gesehen. unsere Seelen kasteit und du hast es nicht gemerkt. Na bitte, eine Seele kasteien, ihr wisst, was das bedeutet. Irgendwie quälen. Das haben sie getan. Warum? Weil im Gesetz geschrieben steht, ausgerechnet am Versöhnungstage, Yom Kippur, wer seine Seele am Tage Yom Kippur, am Versöhnungstage, nicht kasteit, muss getötet werden. So sagt das Gesetz. Also bitte, Ihre Fragestellung, ist gut, gut, dass wir hier herangekommen sind. Vers 3 Mitte. Und doch, also erstens kommt jetzt das Wort Gottes. Erstens geht ihr am Tage des Fastens euren Geschäften nach. Aha. Und zweitens dränget ihr alle eure Arbeiter am Tage des Fastens. Siehe, drittens, zu Hader und Zank fastet ihr. Und um zu schlagen mit boshafter Faust. Heutzutage fastet ihr nicht, ist ein gewaltiges Wort, um eure Stimme hören zu lassen, wo? In der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe. Liebe Geschwister, dürfen wir unschnell merken, das Wort. Sei es, dass wir beten, Fürbitte tun oder still uns in die Gegenwart des Herrn stellen. Unser Leben ist ja wo verborgen? Mit Christus. In Gott. Wo ist er? Nicht in diesen Himmeln, da thront er nur, sondern außerhalb dieser Schöpfung. Er allein bewohnt und beherrscht die wirkliche Unendlichkeit. Und unsere Schöpfung ist endlich. Von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Und so weiter. Du, Salomo, du, unser Gott, sollstest in dem Hause wohnen, in dem wunderbaren Tempel, den Salomo gebaut hat. Du solltest hier wohnen. Du, den weder die Himmel noch aller Himmel Himmel zu fassen vermögen. Ja. Wo ist dann Gott, wenn seine ganze Schöpfung ihn nicht fassen kann? Die Schöpfung ist endlich und unsere Wissenschaft ist seit etwa 20 Jahren unserer alten Bibel nachgehinkt und geben schon einen Durchmesser unserer Schöpfung an. Schau mal, 150 Billionen Lichtjahre, schöner Durchmesser. Ne? Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Sobald etwas einen Anfang und ein Ende hat, kann so lang sein, wie es will, ist es nicht unendlich. Ja. Aber unser Gott, unendlich. Hier zurück. Wir wollen unsere Stimme dort hören lassen, wo wir zu Hause sind. Mit Christus in Gott verborgen, über allen Himmeln. Im Originalparadies Gottes, das nicht in dieser Schöpfung ist. Schnell die Stufenordnung. die Himmel hier, sind Himmel, die wir sehen zum Teil, was die Gestirne betrifft. Dann kommt ein zweiter Himmel, eine zweite Ordnung, in die Himmel, zweiter Ordnung, auch der Höhe nach, also bitte geistlich verstehen, wurde Johannes versetzt. Denn bei Johannes galt, alles, was du gesehen und gehört hast, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Gibt es noch einen dritten Himmel? Antwort? Oh. Wer wurde da hinüberversetzt? Nur einen Menschen, den der Apostel Paulus sehr gut kennt, nämlich sich selber. Der wurde entrückt in den dritten Himmel, ins Paradies Gottes, das nicht von dieser Schöpfung ist, nicht mit Händen gemacht. Was hat der gehört und gesehen? Er kommt zurück und sagt, was der Mensch nicht mal aussprechen kann, was er gesehen und gehört hat. Unaussprechliche Dinge. Aha. Dritter Himmel, Original. Oh, ja, er sagte, im dritten Himmel war ich im Paradies. Sagt er auch, schreibt er auch. Das ist Originalparadies. Das Paradiesgärtchen auf der Erde mit Adam und Eva, das war so ein kleines Muster. Denn dieses irdische Gärtchen, Paradies mit Adam und Eva, wurde bewässert von Eden, einem himmlischen Paradies in dieser Schöpfung. Und dieses himmlische Paradies ist nur Modell von jetzt dem Originalparadies. Gewöhnlicher Himmel hier, die Schrift nennt auch dieses Gebiet, was wir sehen, so, und dann zweiter Himmel, wo Johannes war, aber erst dritter Himmel, Originalparadies, Originalhimmel. Da sind wir stehen geblieben. Unsere Stimme in der Höhe hören zu lassen. Ist dergleichen ein Fasten, an dem ich gefallen habe oder fallen haben soll, ein Tag, an welchem der Mensch seine Seele kasteit? Aha. Bitte, nur schnell eine Frage hier. Ihr könnt beurteilen, ob die berechtigt sein. Wenn nach dem Gesetz am Versöhnungstag der getötet werden muss, der seine Seele nicht kasteit. Was erklärt Gott hier? An dem soll ich wohlgefallen haben. Wieder Bestätigung, das Gesetz vom Sinai nicht aus dem Herzen Gottes, sondern auf Anordnung von heiligen Engeln hin unter Genehmigung Gottes zustande gekommen. Liebe Geschwister, was steht alles in unserer Bibel drin? Also seine Seele zu kasteien, seinen Kopf zu beugen wie ein Schilf, oh, so schön, fromm, und Sacktuch und Asche unter sich zu betten. Nennst du das ein Fasten und einen dem Jehova wohlgefälligen Tag. Jetzt das Positive, Vers 6. Ist nicht dieses ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass man erstens die Schlingen der Bosheit löst? Schlingen der Bosheit löst. Also das macht ja so ein Vogelfänger, nicht? Legt Schlingen oder ein Fuchsfänger. Wir haben einen Gott, der genau weiß, was da drin alles vorgeht. Und der redet jetzt. Dass man losmache die Knoten des Joches, die man auf andere gelegt hat, sei es als Familienvater, die ganze Familie, oder als Lehrer auf die Schüler, oder als Herr Ortspräsident auf die Gemeinde, oder der Offizier auf die Rekruten und so weiter und so weiter. Knoten des Jochs löse. Gewalttätig behandelte als freie Entlassung und dass ihr jedes Joch zersprenget, besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen, Brot brechen, und dass du Verfolgte, Elende ins Haus führst. Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bekleidest, dass du ihn bedeckst, wissen wir, was Nacktsein bedeutet. Gelöst von Gott. Dann können wir 7 Röcke anhaben und schöne alles. Ja. Stehen wir nackt da. Vollständig preisgegeben. Allen Einflüssen. Und der Geringste. Ah, nein, halt. Achtens, deinem Fleische dich nicht entziehst. Vers 8. Aha. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird eilend sprossen. Liebe Geschwister, dieses Wort hat mir ein Bruder auf einer Karte zukommen lassen, als ich in Davos im Jahre 1950, 46 Jahre alt und genauso viel Kilo noch gewogen, wie ich alt war, 46 Kilo, Haut und Knochen. Und die mich, ich bin in Davos hängen geblieben und sofort ins, noch 3 Liter Blut verloren in der Nacht. Im Krankenhaus Davos hängen geblieben, kurz Bericht. Ich hoffte, ich komme sofort auf den Operationstisch, habe gedacht, Herr, es nimmt mich wunder, wie jetzt in dieser meiner Schwachheit deine Kraft sich da auswirken soll. Und warum muss ich jetzt da oben in Davos hängen bleiben? Vor einem Dorfkrauter habe ich noch gedacht von Chirurgen. Nicht? wo ich in Zürich vor der Türe der weltberühmten Kapazitäten wohne. Begreift ihr? Ja. Also da sind gerade so Gedanken da, auch so fromme. Ich werde eingebettet von einem Pfleger. Ja, halt, ja, und ich, dann sagt er, Herr Muhl, wenn Sie von meinem Chef operiert werden, kann ich Ihnen gratulieren. Entschuldige, Herr. Entschuldige, also nicht der Aufkalter. Ne? Nicht der Aufkalter. Entschuldige, Herr. Kann ich Ihnen gratulieren. Und der Arzt hieß Dr. Jakob, ein Berner. Als ich da lag, staunte ich. Ich war die Ruhe selbst. Aha. Was wusste ich jetzt? Wie es zugehen soll, dass in dieser meiner Schwachheit die Kraft Gottes sich auswirken soll. Ein Hasenfuß vor Schmerzen und Operationen soll. Also der ängstliche Mann selbst. Die Ruhe selbst. Kraft Gottes. Zweitens, ja, also nicht Dorfkrauter, sondern ja, Kapazität. Wunderbar. Dr. Jakob, 3 Wochen lang konnten die mich nicht operieren. Meine liebe Hilda, meine Frau, kam natürlich sofort in der Meinung, die Operation geschieht. Und dann möchte sie doch in der Nähe sein. Und die ist treu geblieben, die 3 Wochen lang neben mir. Und manchmal bin ich erschrocken, wenn sie sich zu mir neigte. So schwach war ich. 3 Wochen lang künstlich ernährt. Zu wenig Blut. Und dann wagte Dr. Jakob die Operation. Noch ein Freund von Zürich, ein treuer Freund, der da oben in den Ferien war, kam täglich abends eine halbe Stunde Marsch, hat mich noch besucht. Wenn er wieder wegging unter der Türe, drehte er sich nochmal um und sagt, Arthur, heb Geduld, heb Geduld. Ja, gut. Jetzt kommt der Tag der Operation. Oh, die Ruhe selbst. Ich schaue zu, Operationslampe da, wie ein Spiegel, wie die mich anbinden und so weiter. Und plötzlich neigt sich eine Krankenschwester mit ihrer Haube so zu mir und lächelt mich an und ich lächle sie an wie 2 Verliebte. Ich weiß nicht, war das ein Engel oder war das wirklich eine Krankenschwester? Dann war ich weg. Meine Hilda ist spazieren gegangen, sie kommt zurück, erzählt, ich sehe gerade noch, wie Dr. Jakob seine blutigen Hände wäscht. Und wie er mich sieht, sagt er, Frau Muhl, es ist gelungen, soweit ich jetzt sagen kann, es ist gelungen. So. Und jetzt kommt ein Briefchen von einem Bruder, mit, erstens, mit dem Wort. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird eilend sprossen. Und so geschah es. Ich komme eines Morgens wieder schwankend zur, war da oben dann noch zur Erholung, zur Tür heraus, sieht mich eine Frau, sagt, Sie, Herr Muhl, wunderbar, Sie nehmen jeden Tag Ancre Medeli zu, also 100 Gramm Butter, nicht? 100 Gramm Butter nehmen Sie zu, deine Heilung wird eilend sprossen. Dann, ein Bruder schrieb mir Psalm 46, ein Wort, Der Herr ist immer da in Zeiten der Drangsal. Und dann heißt es in dem Psalm zweimal. Ja. Aha. Nun schnell zurück. Als der Pfleger mir sagte, ich kann Ihnen gratulieren, wenn Sie von meinem Chef operiert werden, da hat es da drin sofort gezündet. Wenn du jetzt mit einer Faser deines Herzens auf den Dr. Jakob vertraust, dann misslingt ihm die Operation. Also, Dr. Jakob existiert nicht mehr für mich. Nur der Herr. Operation gelungen. Dieses Wort, und deine Heilung wird eilen sprossen, die Psalm 46. Lese ich dann noch ganz, und da lesen wir zweimal. Eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Ich habe gesagt, jetzt stimmt's. Nicht der Dr. Jakob, sondern der Gott Jakobs. Eine hohe Feste. Zweimal. Eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Aha. Und jetzt können wir verstehen, wie wertvoll es ist, wenn wir uns jetzt, die Dinge sind ja alle denen widerfahren und sind niedergeschrieben worden zu unserer Belehrung, zu unserer Befestigung, zu unserer Hoffnung, zu unserem Ausharren. Deine Heilung wird eilen sprossen. Und das Wort wie die Morgenröte, da ist das hebräische Wort, das einmal mit Licht und einmal mit Finsternis übersetzt wird. Ja, was gilt jetzt? Schachar. Das ist der Augenblick, wo meine dickste Finsternis in der Gottesferne durch ein Wort der Gnade Gottes von einem Augenblick zum anderen Licht wird. Das ist der Begriff Schachar. Haben wir so etwas schon erlebt? Hoffnungslos, verloren, verzweifelt und so. Das ist das normale Geschehen, wenn ein Mensch durch die Gnade Gottes neu gezeugt und geboren wird. Ein Augenblick. Finsternis, Licht. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Wunderbar. Meine Gerechtigkeit zieht vor mir her. Großartige Form, Bruder Mohl, nicht? Nein. Wie heißt denn unsere Gerechtigkeit? Die heißt Jesus Christus. Genügt uns das als Vorhut? In jedem Fall. Und unsere Gerechtigkeit, er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit Jehovas wird deine Nachhut sein. Also so ein Kriegsmarsch. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und Jehova wird antworten. Jetzt geht es aber weiter. Du wirst um Hilfe schreien. Und er wird sagen, hier bin ich. Liebe Geschwister, das heißt also nicht, wenn wir dann so fromm alles machen, nach einem Gott wohlgefälligen Fasten uns bewegen, dass uns dann nichts mehr Unangenehmes passieren würde. Ne? Nein, da kommen erst recht, wie bei Hiob, unheimliche, unverständliche Schrecknisse. Und Nöte. Dann wirst du um Hilfe schreien. Als Gott durch den Engel dem Abraham rief zur Opferung Isaaks, Abraham, Abraham, melde sich Abraham, hier bin ich. Ja. Und wenn unser einer dann schreit, wer sagt dann, hier bin ich? Wer sagt dann, hier bin ich? Unser Herr. Wenn du das Joch, das Finger ausstrecken und unheilvolle Regen aus deiner Mitte hinweg tust, das ist ganz Paulus, ganz Paulus. Durch den Geist, der uns gegeben ist, können wir unsere fleischernen Glieder töten. Sollen wir die töten? Bitte. Aha. Sind wir hier genau gleich weit. Das können wir durch den Geist, der uns gegeben ist, dann sind nicht wir, die wir das wirken, sondern der Geist in uns wirkt das. Aber es ist dann mein Geist, der mit dem Geiste Gottes eins ist. Was ist denn das? Das Finger ausstrecken. Aha. Hast du die Sepp schon gesagt? Oder der Sepp? Bitte. Merken wir uns. Das sind so Merkmale. Hinwegtust. Und deine Seele dem Hungrigen darreichst. Elberfelder fromm, deine Speise dem Hungrigen darreichst. Das wäre ja seelisch, nicht? Verächtlich, wenn einer die Seele darreichen will. Nicht? So fromm sind wir. Und meine noch genau, wie wir die 6 Punkte gelesen haben, das machen wir ja alles, gell? Hat Gott da Freude daran? Nein, das ist umso schrecklicher, als alles fromm aussieht und in Wirklichkeit ist alles Missfallen Gottes von Gott. So, jetzt habe ich aber gedonnert, Christoph. Wenn du deine Seele, zum Glück haben die Elberfelder in ihrer Treue unten dann hingeschrieben, eigentlich deine Seele. Wenn du deine Seele dem Hungrigen darreichst und die niedergedrückte Seele sättigst, oh, das konnte Paulus. Verstehen wir jetzt? War das von Paulus so Gefühle, so fromme, die nichts nützen? Oder hat er da nach dem großen, vollkommenen Wohlgefallen Gottes gehandelt, als er und seine Mitarbeiter diesen Elenden, wo er hinkam, waren ja, sind ja immer die Dummen, die zum Glauben kommen und die Blöden und die Verachteten, was nichts ist in dieser Welt, nicht? So. Dass er denen seine Seele mitgeteilt hat. Bitte. Denn Säuglinge in Christo können noch keine großen geistlichen Vorträge verstehen. Deshalb hat Gott unseren erneuerten Geist, der lebendig gemacht ist, auch unsere Seele lebendig gemacht. Hat Gott unserem Geist, es ist jetzt auch der Geist Gottes in uns, eine lebendig gemachte Seele zur Verfügung gestellt, damit einem Säugling in Christo oder einem Elenden, der daherkommt, der von geistlicher Reife noch nichts weiß und versteht, über meine Seele jetzt der Betreffende getröstet werden kann. Dann ist ihm geholfen, dann hat er verstanden. Nicht in geistlicher Reizüberlegenheit über allem. Ja. Herrlich. Und die niedergedrückte Seele sättigst. Jetzt. So wird dein Licht aufgehen. gehen in der Finsternis. Schaffer. Wie lange dauert das? Wie viele Jahre? Millionen? Ein Augenblick. Und da ist ein Augenblick noch zu lang. Und dein Licht wird aufgehen in der Finsternis. Natürlich nur im Neuen Testament. Sollte. Nur im Alten Testament. Ja. Oh. Beständig wird Jehova dich leiten. Und er Seele sättigen in Zeiten der Dürre, ist dann unseren Seelen geholfen, Wenn er selber, unser Gott, unsere Seele sättigt. Hoho. Meine, ich sage hoho, warum? Liebe Cornelia und liebe Luise, wir hatten unterwegs in einem schönen Restaurant Mittag gegessen. Da sagte ich, du, also jetzt bin ich satt. Aber es ist mir noch ganz wohl. Und deine Seele sättigt die Zeiten der Höhe. Und deine Gebeine rüstig machen. Und du wirst sein wie ein befester Kandidaten und wie ein Wasserfell, dessen Gewässer nicht trüben. Darf ich jetzt sagen, liebe Geschwister, Jesus hat Neues Testament mit neuem, gärenden Wein verglichen, hat das Alte Testament mit altem Wein. Welchen von beiden Weinsorten bezeichnet er als milder, als besser? Den alten. Jetzt haben wir eine Kostprobe zum guten, mit guten, wunderbaren alten Wein. Ich sage es weiter nicht. Herrlich. So. Römer 8. Ungefähr 20 Jahre zum Glauben kommen durfte. Durch einen prächtigen Evangelisten. Unter 1000. Gut. Als ich dann in Bibelstunden und der Kirche, das war in einer Methodistenkirche in Verfaulen, immer wieder das Wort Heiliger Geist hörte. Was hat das für einen Eindruck auf mich gemacht? Einen niederschmetternden Eindruck. Der Einfluss einfach Heiliger Geist. Heiliger Geist. Die Unheiligkeit in Christus. Und wie es nun in Wirklichkeit ist, liebe Geschwister, guck mal auf die Uhr, darf ich das? Da, jetzt ist gerade eine Stunde. Das war es. Danke schön. Ich wollte gesagt, krass sagen, aber wir sind also die richtigen Stunden noch drin. Römer 8 lesen wir jetzt nur noch Vers 25. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Ja, ich bin mal Säugling, ne? Hab Angst ja vor dem Heiligen Geist. Da war mal ganz was. Der nimmt sich genau unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht einmal, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Wolken. Hat Paulus ein feines Ohr gehabt, den Geist zu hören mit unaussprechlichen Wolken. Das war dort oben. Wieder unaussprechlich. Seufzer. Also gerade dieser Heilige Geist, vor dem ich Angst hatte, ist mein bester Freund, der alle meine Nöte vollkommen kennt. Und entsprechend der Schwere meiner Schwärze, meiner Finsternis, seufzt er unaufhörlich mit unaussprechlichen Seufzen. Unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, eben dieser Geist, der weiß, was der Sinn des Geistes ist, der erforscht also nicht jetzt unsere Herzen, um immer noch besser zu sehen, wie es da schwarz und dunkel und finster und sündig ist darin, sondern um was zu tun. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Weil der dann durch seine Forschungsarbeit vollkommenerweise erkannt hat, wie wir es jetzt als Gläubige den Herrn Jesus Liebhabende meinen. Und trägt dann das in einer vollkommenen, gotteswürdiger Weise vor Gott den Vater. Denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Und so dürfen wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Soweit dieses Wort. Anfang und Ende in unserem Gotteswort. Eine erste Schöpfung als Ganzes, Himmel und Erde, in einer Universalwasserkatastrophe untergegangen. Was geschieht jetzt? In eine finstere Wassertiefe gesunken. Rausende, finster Wassertiefe. Was geschieht jetzt? Und der Geist Gottes. Jetzt ist schon Licht, wenn nur das Wort Geist erscheint. Aber Gottes. Und der Geist Gottes schwebte brütend, Impulse gebend, fluoreszierend, schwingend über der brausenden Finsternis Wasser fiel. Und erstes Wort Gottes: Es werde Licht. Und es war Licht. Und dieser Geist schwebend über dieser Universalkatastrophe einer ersten Schöpfung, so beschreibt es Petrus, hat nun durch diese seine Bewegungen, Impulse, alles neu geordnet. In mathematischer, geometrischer Präzision. Ich lasse ein Steinchen auf eine ruhende Wasserfläche fallen. Das gibt dem Wasser einen Impuls. Wie reagiert das Wasser? Konzentrische Kreise genau um die Einfallstelle. Jetzt sind Wellen entstanden, Wellen und Schwingungen. Sagt uns das heute etwas? Alles Geschehen in der ganzen Schöpfung existiert, ob es Metall oder Holz oder eine Pflanze oder ein Tier oder ein Stein oder irgendetwas in der Schöpfung ist. Je nach der Zahl der Schwingungen in der Sekunde und der Länge der Wellen. Auf der einen Seite, in der Mitte, sind die Schwingungszahlen und die Wellenlängen des Augenlichtes, was wir sehen. Sagen wir mal, so viel. Das ist jetzt ein Vergleich. Und auf der einen Seite summieren sich die Zahlen hoch so viel, hoch so viel, hoch so viel. Hier habe ich dann die Schwingungen, die der Telefonapparat braucht. Und da die Schwingungen, die meine Kraftmaschine braucht. Und da mein Musikapparat. Und dort und alle die technischen, bis heute verrückten Unmöglichkeiten heute möglich geworden, alle genau nur nach der Zahl der Schwingungen und der entsprechenden Wellenlängen. Und da gibt es Wellenlängen von etwa 1 Billion Kilometer. Ja. Ja, bitte. Also 10 hoch oder 17 hoch 10, rechnen wir mal aus, wie viel kommt gar nicht nach mit Nullen zählen. Und dann aber auf die andere Seite, immer schneller, immer schneller, immer kürzer. Das sind die Kräfte, die unsichtbar wirken, wie Röntgenstrahlen. Die sieht man nicht und hört man nicht, aber wirken die sich irgendwie aus, wo sie wirken, wo sie vorhanden sind. Oder die kosmischen Strahlen und die Gammastrahlen und was da alles für Strahlen gibt. Das eine ist nötig dafür, ja. Röntgenapparat, und das andere für das und für das und für das und alles. Und das geht dann in einer Sekunde eine Billion Mal. So. Ja, liebe Geschwister. Und das wissen unsere Wissenschaftler alle ganz genau. aber ein Herrgott darf es nicht geben. Stimmt es dann, dass sie alle ohne Entschuldigung sind in Bezug auf die Frage oder auf ihre Aussage? Wie hätte ich wissen können, ob es einen Herrgott gibt oder nicht? Werden Sie die Frage stellen, und da sind Sie glatt, nicht nur ohne Entschuldigung, sondern diese freche Frage klagt Sie gerade noch einmal an, zu allem anderen. So. Der Geist am Anfang. Offenbarung 22. Und der Geist wieder. Und die Braut, oh ja, wunderbar. Zum Glück lesen wir, der Herr, der Geist. Christus, der Herr, der Geist. Und er ist der Bräutigam. Also der Herr, der Bräutigam und seine Braut sprechen was? Wir sprechen, komme bald, Herr Jesus, komme. Und die sprechen, der Geist und die Braut sprechen, das sind die lieblichsten, wunderbarsten, zartesten Kräfte Gottes. Der Geist und die Braut sprechen, komm, komm. Jetzt laden die ein, wen? Wen da dürstet? Und wer da trinken will, der komme. Nur unter einer Bedingung, dass er seinem Hintermann im durstgebenden Gericht sagt, du darfst auch kommen. Wer es hört, er dürfe kommen und trinken. Der darf erst kommen, wenn er seinem Hintermann gesagt hat, du komm. Auf. Und das ist die letzte Kettenreaktion der Liebe Gottes, bis auch der letzte Feind gekommen ist. Schließe mit dem biblisch klassischem Beispiel vom reichen Mann, dem armen Lazarus. Beide sind gestorben. Der Arme kommt in den Schoß Abrahams, wird getröstet in Herrlichkeit. Lebt er, wohnt er. Und der reiche Mann stirbt. Und jetzt heißt es so fein, als er seine Augen aufschlug, als er nicht gerade wenn er gestorben ist, sieht er, wirkt er, ich leide Durst. Und dann wird ihm gezeigt, und Lazarus da voll Schwüren und so weiter vor meiner Tür, der jetzt im Dorf in der Herrlichkeit und ich hier dürste, wer vor und Tropfen meinen Gaumen kühlen könnte und bittet, um einen Tropfen Wasser, dann wird ihm gesagt, es ist unmöglich, dass dir an deinem Gerichtsort von dort irgendeine Linderung, also in dem Fall etwas Wasser, dargereicht werden kann. Und du kannst unmöglich dort hinüber. Zwischen dem Lazarus und dir ist eine unüberbrückbare Kluft. So, also endgültig dem Gericht verfallen. So, jawohl. Hier gilt nun das Wort in Römer 8, dass dem Gesetz Unmögliche, nach dem Gesetz ist alles, was das Gesetz verdammt hat, verflucht hat, wie das Gesetz der Meder und Perser unwiderruflich. Also nach dem Gesetz ist für den reichen Mann keine Hoffnung, keine Hoffnung. So bleibt's. Und jetzt Römer 8, das dem Gesetz Unmögliche tat Gott, hat Gott möglich gemacht, hat ihn aber Golgatha gekostet. Da hat Gott das dem Gesetz und alles Unmögliche möglich gemacht, in vollkommener Gottesgerechtigkeit. So. Aha. Jetzt, der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer soll kommen? Wer ist angeredet? Wen da dürstet? Dürstet den reichen Mann? Will er trinken? Na schon lang. Nach dem Gesetz? Nein. Unmöglich. Und jetzt? Aufgrund von Golgatha möglich gemacht, also deshalb der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der dürfe kommen. Und trinken und das Wasser des Lebens nehmen, geschenkweise. Wer es hört, hat zuerst seinerseits die Einladung, die er gehört und verstanden hat und der Erfolg weiterzugeben. Dann darf er kommen. Also, Halleluja, Amen.
Thema war der Heilige Geist. Als Bruder Mohl sagte, dass er seinerzeit erschrocken ist ab der Botschaft vom Heiligen Geist.
Ja.
Da hat er wohl recht. Ich habe auf diesen Ausspruch ein Bild vor Augen bekommen. Da ist im Oberhasli, im Oberland, das Grimselwerk, der Stausee und das Kraftwerk. Und von dort uns, von dort aus, haben wir jetzt den elektrischen Strom. Dank diesem Kraftwerk haben wir auch Licht hier im Saal. Von dort aus gehen große Masten mit Draht, Kupferdraht oder auch Dreidraht, Kupferlegierung gespannt bis zu einem neuen merkwürdigen Kraftwerk, wo dieser Strom heruntergeschaltet wird auf kleinere Kräfte, und immer wieder wird das heruntergeschaltet auf wiederum kleinere Kräfte, bis dass wir den Schwachstrom haben. Und überall steht dann an den Masten Lebensgefahr. Und als der so an einem Masten gestanden hat, den Eindruck gehabt, da ist Lebensgefahr. Und vom Starkstrom aus bis zum letzten Schwachstrom, den wir brauchen, zum Rasieren oder Zähneputzen sogar, oder noch schwächer, ist immer derselbe Strom, nur nicht in der gleichen Stärke. Und dieser Strom heißt nun Heiliger Geist. Immer derselbe Strom, er kommt von Gott her und wird in einen umgewandelt in Schwachstrom bis zum schwächsten menschlichen Wesen, das nun seufzt und nicht mehr weiter weiß. Und da ist derselbe Geist, der nachhilft bis zum unaussprechlichen Seufzen. Und Seufzen ist doch eine Sprache ohne Worte. Es gibt viele Menschen und viele Seelen, die sprechen nur noch durch Seufzen. Keine Worte mehr. Es sind 14 Jahre her, dass meine liebe Frau gestorben ist, meine erste Frau. Und da hörte ich eben auch Stunden und Tage lang seufzen, aber keine Worte mehr. Soweit kann der Mensch schwach werden. Und es ist immer wieder derselbe Geist, der aufhilft, durchhilft, bis das Licht aufging. Schachen. Finsternis, Licht. So hilft unser Geist. Sollen wir das Lied 227 aufschlagen? Singen die zwei ersten Strophen. Du gossest durch den Geist dein göttlich Wesen in unsere Herzen.
227. Ja, du großer, gewaltiger, einmaliger Gott, durch Jesus Christus, unser Vater, wir möchten dir ganz herzlich danken für diese Gemeinschaftsstunde, für die Tatsache, dass du mitten unter uns warst, mit deinem Heiligen Geist, Herr, und hast uns deine Herrlichkeit offenbart. O Herr, wie groß bist du, und wie klein sind wir doch. Und wir sind wir doch oft unverschämt und meinten, wir wissen alles, was so geht und läuft. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht böse bist und uns immer wieder nachgehst und immer wieder neu dich offenbarst in deiner Herrlichkeit und Größe und Wahrhaftigkeit. Herr, hab Dank, dass wir diese Stunden hier haben dürfen, dass du uns unterweist, ob das wir in diesen Tagen, wo der Satan so besonders frech wird, dass wir widerstehen können, Herr. Herr, lass uns in diesen Tagen gestärkt werden durch dein Wort, dass wir allen Verführungen dieser Welt entgegenstehen können. Herr, wir brauchen dich und wir danken dir, dass du da bist. Wir rufen nach dir und du hörst uns und du bist da.
Danke.
Das hast du uns auch heute Abend wieder gesagt, Herr. Dafür sei dir von ganzem Herzen Dank. Und nun, schenk uns eine geruhsame Nachtruhe. Lass uns gestärkt morgen früh wieder aufstehen und in den neuen Tag hineingehen. Wir befehlen dir auch all unsere Angehörigen, wir befehlen dir alle Menschen und wir befehlen dir dein Volk Israel, Herr. Der Herr, du weißt, was da alles jetzt geschieht. Und wir wissen auch, wie nah die Stunde der Entscheidung ist, Herr. Herr, lass uns hier in diesen Tagen ernsthaft mit dir reden und dich bitten, Herr, stärke uns und bleib du immer bei uns. Halleluja. Amen.
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 Ich wünsche eine gute Nachtruhe. 8:15 Uhr sind wir beim Morgenessen.
Die Stunde um 10 Uhr?
Stunde um 10 Uhr.
Und am Nachmittag?
Frei.
Ja, gut wieder.